Geopolitik, the big picture, steht im Mittelpunkt dieses Lookout-Podcasts. Dass die alte Weltordnung, so wie wir sie uns vorgestellt haben, nicht mehr gilt, das haben wir inzwischen begriffen. Putin, Trump, Xi Jinping, sie haben gezeigt, dass mit Macht mehr zu erreichen ist als mit Diplomatie der feinen Art. Die große Frage ist, wie geht es weiter? Was bringt 2026? Welche Weichen werden in diesem Jahr gestellt? Zu Gast bei Lookout ist heute, wieder einmal muss man sagen, Christian Kessberg, lange Jahre der Geopolitik-Experte der Außenwirtschaft Austria. Er war schon oft in Lookout-Podcasts zu Gast, aber das ist zum ersten Mal ein Podcast mit uns beiden, was bemerkenswert ist, denn wir kennen uns schon wirklich sehr lange, nämlich aus Tokio Anfang der 1990er Jahre, als wir beide dort als Experts gelebt haben. Christian Kessberg hat nicht nur in Japan gelebt, er hat quasi überall als Wirtschaftsdelegierter gelebt, in London, in New York, im Mittleren Osten, in Südkorea, um nur ein paar Stationen zu nennen. Wie er von sich selbst sagt, er hat Geopolitik mehr erlebt als erlesen oder erlernt. Ein paar Minenfelder haben wir uns heute für diesen Podcast vorgenommen. Herzlich willkommen, Christian Kessberg.
Hallo.
Christian, wer deine Podcasts, deine Vorträge, deine Briefings kennt, der weiß, es geht immer um das große Ganze, um the big picture. Es geht nicht um Einzelereignisse. Woher dieser Fokus auf Flughöhe?
Weil ich glaube, nur das große Bild, das wirklich große Bild, Durchblick und Zukunftsperspektive ermöglicht. 30 Jahre wurde wenig über Geopolitik geredet, obwohl sich die Räder im Hintergrund gedreht haben, aber es hat uns wenig betroffen oder sagen wir besser so wenig betroffen gemacht. Jetzt, wo alles auseinanderfällt, die alte Ordnung verschwindet, keine neue entsteht, wir das Gefühl haben, es wird nichts mehr wie früher, es ist ohnehin schon nichts mehr wie früher, jetzt reden alle über Geopolitik und da zerfällt dieses große Bild oft in kleine Mosaiksteine, die wir sozusagen einzeln wahrnehmen. Und da kommen oft Ursachen und Wirkung unter die Räder, da kommen Zusammenhänge unter die Räder und dann verdichten sich diese Splitter, diese Nachrichtensplitter, die uns in Echtzeit beregnen, zu einem atmosphärischen Klumpen, der macht entweder Angst oder er verleitet zum Wegschauen und beides sind keine guten Zugänge zu einer herausfordernden Zukunft. Deshalb, wer große Entwicklungen versteht und Ereignisse wie in einen Setzkasten einordnen kann, der hat eine Chance, eine Zukunftsperspektive zu erkennen und sie als Mitglied der Zivilgesellschaft oder als Unternehmer unter Umständen auch zu nützen.
Na, dann schlagen wir doch dein Buch der Geopolitik einmal auf. Wo es brennt, das wissen wir ohnehin aus den Medien jeden Tag. Einmal ist es Grönland, dann ist es wieder der Ukraine-Krieg, der jetzt auch schon langsam aus den Schlagzeilen zurückgedrängt worden ist. Da die transatlantische Achse, die jetzt wieder eine neue Drehung bekommen hat durch Marco Rubio, der in München bei der Sicherheitskonferenz in München erklärt hat, was die Amerikaner eigentlich wirklich wollen. Worauf müssen wir uns denn 2026 wirklich einstellen?
Lass mich kurz vorher die Federn umstecken, weil es ist nicht mein Buch. Also ich schreibe kein Buch, ich habe auch keins geschrieben, ich werde auch keines schreiben. Meine Einschätzungen kommen aus einer Zusammenschau von Publikationen, Studien, Interviews, Fachartikeln, die ich halt seit Jahren verfolge, zusammenfasse, ordne und versuche verdaulich zu machen. Und lass mich schnell zwei erwähnen, die also besonders jetzt eine gute Perspektive in die mittlere Zukunft eröffnen. Da gibt es die jährliche Vorschau auf geopolitische und geowirtschaftliche und geotechnologische, lange Worte, Gefahrenzonen von meinem Liebling Ian Bremmer, wahrscheinlich einer der großen Geopolitik-Wissenschaftler der Welt, der Chef der Eurasia Group, heißt Top Risks 2026. Und dann gibt es eine Studie von Ernst & Young, die genau diese Problembereiche sozusagen übersetzt, herunterbricht auf Unternehmen und Unternehmensentscheidungen und beide werden wir in den Shownotes verlinken.
Was sind denn jetzt die großen Themen?
Russlands Hybridkrieg. Ja, ein Thema, das wir heute nicht besprochen wollen, weil du es besprechen müssen, weil du es ausführlich mit Oberst Reisner besprochen hast. Aber es geht dann darüber hinaus natürlich um Europa. Europa, wo der Zerfall der politischen Mitte zu einem Art Belagerungszustand führt, der auch geopolitisch bedenklich ist. Es geht um die amerikanischen Muskelspiele im eigenen Hinterhof und es geht um Wirtschafts- und Technologiethemen und die finde ich besonders spannend, weil sie oft unter dem Radar der tagesaktuellen Aufmerksamkeit stattfinden und beachtliche geopolitische Sprengkraft haben. Da geht es um Energiepolitik in den USA und in China, da geht es um einen amerikanischen Staatskapitalismus oder um eine Deflationsfalle, in der sich China befindet und auch nicht wirklich heraus will. Aber natürlich ganz im Vordergrund steht das Thema Nummer eins, die politische Revolution in den USA, die den Charakter der größten Wirtschafts- und Militärmacht der Welt und damit den Charakter dieser Welt verändert.
Revolution ist ein starkes Wort. Ja, Amerika hat lange gegolten als die stabile Demokratie, als der Anker der regelbasierten Ordnung. Zumindest zweiteres ist es sicher nicht mehr. Wir haben einen Präsidenten, der mit allen Regeln bricht. Er ist der Rulebreaker par excellence. Alles, was vorher gegolten hat, gilt jetzt nicht mehr. Institutionen werden zum Teil ausgehebelt. Er steigt aus internationalen Verträgen und. Aber Revolution ist doch ein sehr starkes Wort. Ich verbinde damit Gewalt, ich verbinde damit Umsturz. Warum nennst du es Revolution?
Wahrscheinlich, um es mit einem starken Wort zu benennen, weil es eben nicht mehr so wie in der ersten Amtszeit von Donald Trump um eine Überdehnung von Kompetenzen der Exekutive geht, um eine Durchbrechen von politischen Usancen innerhalb bekannter Spielregeln, sondern es geht jetzt darum, diese Spielregeln systematisch umzugestalten. Trump und seine Administration, seine Tafelrunde arbeiten daran, die Machtfülle der Exekutive, der Präsidentschaft weit über das, was die Verfassung vorgegeben hat, auszuweiten. Das geht von der Politisierung des Verwaltungsapparats, ein Klimawandelleugner ist Chef der EPA, der Umweltbehörde geworden, über die Entmündigung von Kontrollinstanzen bis zur politischen Kontrolle der Justiz. Der Staatsapparat wird dazu verwendet, Gegner zu bestrafen und Freunde zu beschützen. Das ist eine Revolution.
Systematische Umgestaltung, hast du auch gesagt, da bin ich bei dir. Donald Trump versucht es. Er geht bis an die Grenzen und geht zum Teil auch darüber hinaus. Aber es gibt ja noch den Kongress. Ich muss dazu sagen, wirklich, der Kongress war bisher stumm, aber jetzt kommen leise doch kritische Anmerkungen aus dem Kongress. Und es gibt die Gerichte, die nicht alles hinnehmen. Vieles wird akzeptiert, aber bei manchem kommen die Gerichte dann doch und sagen, na, so geht's nicht und nehmen das zum Teil wieder zurück. Bestes Beispiel, Zölle.
Ja. Aber wenn man dann die Pressekonferenz des Präsidenten nach der Entscheidung des Supreme Courts gesehen hat, dann hat man sofort gesehen, dass er sofort wieder in seine Parallelwelt eintaucht, wo es keinen Kongress gibt und wo die von ihm selbst ernannten konservativen Richter sich mit ihren Familien schämen gehen müssen für Ungehorsam.
In Trumps Worten.
Entscheidend meiner Ansicht nach ist Folgendes. Trump betrachtet seinen Wahlsieg als ein Mandat für den radikalen Umbau eines in seiner Sicht illegitimen Systems. Nur eine solche Deutung, glaube ich, erlaubt nämlich diese radikalen Eingriffe in Verfassung und Institutionenlandschaft, von der wir ja immer gedacht haben, sie wäre unantastbar und sakrosant, weil das Einzige, was diesen Staat voller unterschiedlicher Ethnien und Religionen und Einwanderern, die im 15. Jahrhundert kamen und solchen, die vorgestern kamen, zusammenhält. Aber was wir übersehen haben, ist, dass diese Verfassung ausgelegt darauf ist, dass man sich in der Mitte trifft. In dem Augenblick, wo sich die Macht an die Ränder verschoben hat, wurde das System überfordert, blockiert und gelähmt. Und damit gibt es auch keine Antworten mehr. Und zwar das schon seit 20 Jahren auf die Frustrationen über Ungleichheit, auf kulturelle Konflikte, auf das Gefühl politischer Entmündigung. Und deswegen sind 77 Millionen Wähler diesem Narrativ gefolgt. Und ich glaube, was wir im Auge behalten müssen, Trump ist nicht die Ursache dieser Entwicklung, er ist nicht einmal der Auslöser dieser Entwicklung. Er ist der Brandbeschleuniger, er ist der Nutznießer. Und das macht diese Magerbewegung vermutlich über sein politisches Ablaufdatum hinaus tragfähig und gefährlich.
Jetzt haben wir aber in diesem Jahr Zwischenwahlen, die Kongresswahlen, Midterms im November. Es gehen im Moment die meisten Beobachter, fast alle Beobachter davon aus, dass die Demokraten zumindest das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten. Das heißt ja auch, dass Donald Trump dann nicht mehr alleine herrschen kann, dann hat er im Kongress auch Widerstand. Durchsetzungsstark wird er dann nicht mehr sein. Er wird vermutlich irgendwo sein Spiel mit ich mache jetzt noch ein Präsidentendekret und noch ein Präsidentendekret nicht mehr so weiterführen können, zumindest nicht mit der Geschwindigkeit, mit der er es bisher gemacht hat. Wie wirkt sich denn diese Revolution, die du Revolution nennst, auf Kongresswahlen aus?
Ich glaube, vornehmlich einmal bei einem Blick auf die Medienlandschaft, weil dort die verschob sich deutlich zugunsten der Regierung. Also ein großer Teil der klassischen und sozialen Medien ist in den Händen regierungsfreundlicher oder regierungsnaher Akteure. Bei den anderen sorgen Klagen und Drohungen für Einschüchterungen. Manche üben Selbstzensur und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Schieflage ohne Auswirkungen, ohne Folgen für die öffentliche Debatte, die ja gerade vor einer Wahl so bedeutend ist, bleiben kann. Und beim Wahlsystem gibt es natürlich auch Eingriffe.
Gestatte mir da einen kurzen Einwurf zu den Medien. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle vielleicht betonen, dass die USA immer noch ein Land der Pressefreiheit sind und nicht verglichen werden kann mit Ländern wie Russland oder China. Wenn du den Präsidenten kritisierst, kommst du nicht ins Gefängnis oder in ein Arbeitslager. Aber wir waren bei den Midterms. Da kommt noch ein Problem dazu, das Wahlsystem. System in Amerika ist anfällig für Manipulationen. Wir haben das gesehen. Jeder kennt Ereignisse, kennt punktuelle Unregelmäßigkeiten, die passieren. Ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, nach 8 Jahren in Washington, im letzten Jahr habe ich per Post, das war das Jahr 2020, Pandemiejahr, habe ich per Post einen Wahlzettel zugeschickt bekommen. Ich darf nicht wählen, ich bin nicht amerikanische Staatsbürgerin, aber ich bin sicher, hätte ich diesen Wahlzettel abgeschickt, was ich nicht gemacht habe, dann wäre meine Stimme wahrscheinlich gezählt worden. Und genau diese Unregelmäßigkeiten hat Donald Trump ja immer genommen zum Anlass für sein Narrativ der gestohlenen Wahlen. Ja, es gibt Unregelmäßigkeiten, aber de facto hat Donald Trump dann ja Joe Biden als Präsident anerkannt. Es hat zwar den 6. Jänner gegeben, aber er hat 4 Jahre lang Ruhe gegeben, sagen wir mal so. Gerrymandering, alle diese Sachen, es gibt sie und es gibt sie auch bei den Midterms wieder.
Das ist richtig, wobei ich schon ein bisschen den Eindruck habe, dass diese Administration einen Zahn zulegt. Nicht so, also besonders gefährlich erscheint mir dieser Druck auf die Bundesstaaten, Ausweispflicht bei der Registrierung herbeizuführen, weil du hast an sich völlig recht, das Wahlsystem ist löchrig, aber es ist punktuell löchrig. Es gibt keine tragfähigen Studien, die nachweisen würden, Absolut. Dass also Identitätsdiebstahl zu Manipulationen oder von Ergebnissen geführt hat. Wozu Ausweispflicht führt, ist, dass die Wahlbeteiligung sinkt, und zwar nicht unbeträchtlich. In Kansas gibt es die, und da ist die Wahlbeteiligung 3% gesunken. Noch mehr Sorgen macht mir eigentlich dieses Thema Wahlsicherheit. Und wer unter einem so an den Haaren herbeigezogenen Vorwand Bundesbeobachter, das ist unheard of gewesen, ungehört, ungeschehen, nach New Jersey und nach Kalifornien schickt, der hat wahrscheinlich auch keine Hemmungen, unter dem Missbrauch von Notstandsbefugnissen die Nationalgarde um die Wahllokale herum in Stellung zu bringen, wenn es sein muss bei den Midterm-Elections. Der Föderalismus setzt Grenzen, die Staaten wehren sich, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass 2020 an den Schlüsselstellen der Entscheidung noch keine loyalen Funktionsträger saßen, jetzt schon. Also wenn es wieder eng wird, dann ist damit zu rechnen, dass es zu Druck kommt, zu Anfechtungen kommt, zu Verzögerungen kommt und wahrscheinlich mit besserem Erfolg als 2020.
Anfechtungen kennen wir ja schon aus der Geschichte der amerikanischen Wahlen. Sprechen wir ein bisschen über die Wirtschaft. Die USA sind ein wichtiger Exportmarkt für Österreich. An die 1000 Unternehmen haben Niederlassungen dort in den USA, erwirtschaften damit relativ viel Geld für die Mutterunternehmen zu Hause. Was bedeutet denn diese Revolution, wie du sie nennst, für Unternehmen? Worauf müssen sie sich einstellen?
Für Unternehmen wird das Geschäftsumfeld politisiert und unberechenbar. Es gibt Feinde und Freunde. Wer als Gegner wahrgenommen wird, muss mit Untersuchungen rechnen, mit Problemen mit der Steuer, mit öffentlicher Demütigung oder mit unter Umständen so erzwungenen Geschäftsentscheidungen. Und wer ein angenehmer, ein freundlicher Akteur ist, dem wird geholfen mit Subventionen, über Schutzzölle, mit regulatorischen Gefälligkeiten, mit Zugang zu Aufträgen. Dazu kommen verdichtete Fragezeichen natürlich zur Unabhängigkeit Präsident der Federal Reserve, da ist the jury still out, da wissen wir noch nicht so recht, wie der Nominierte in Zukunft tatsächlich agieren wird. Und international wird die Unberechenbarkeit der US-Zoll- und Handelspolitik für Unternehmen eigentlich im internationalen Geschäft zur zentralen Risikoquelle.
Enorme Unsicherheit. Ja. Was heißt denn das für Führungskräfte?
Für Führungskräfte heißt das etwas, und ich habe mir vorsichtig überlegt, ob ich diese Formulierung verwenden soll, dass Amerika langsam so wird wie Afrika in der Geschäftstätigkeit. Wenn man nämlich heute dort Geschäfte macht, dann muss man etwas berücksichtigen, was man sonst nur in Entwicklungsländern berücksichtigen muss, nämlich politisches Risiko, also Rechts- und Vertragsunsicherheit, regulatorische Willkür oder plötzliche Kurswechsel in der Politik, die man in der Unternehmensstrategie, in der Unternehmensentscheidung antizipieren muss. Man muss also wissen, bin ich exponiert, gibt es Möglichkeiten, diese Abhängigkeiten zu diversifizieren, was mache ich, wenn ich drankomme oder einer meiner Abnehmer, jetzt im Fall österreichischer Niederlassung, einer meiner Abnehmer politisch in die Schusslinie kommt.
Irgendwo ist es schon ein bisschen angeklungen in dem, was du vorher gesagt hast. Energiepolitik hat ja auch weitreichende Auswirkungen auf den Wettlauf der Supermächte, auf die Geopolitik. Da ist Amerika am Weg zurück zu fossiler Energie. China setzt auf alles, was elektrisch ist, wenn man so sagen will, auf Elektroautos sowieso, da sind sie inzwischen Marktführer. Da geht es aber sicher um mehr.
Ja. Also da gibt es einen Begriff, der heißt Electric Stack. Das ist diese Technologiekette von Rohstoffen, Batterien, Elektromotoren, Leistungselektronik, Rechenleistung, die für die globale Elektrifizierung und vornehmlich für den Aufbau einer sinnvollen, wirtschaftlich relevanten KI-Infrastruktur benötigt wird. Das ist die Technologiekette, die Basiskette, die die Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts bestimmt. Wer sie in der Hand hat, entwickelt, baut und exportiert Elektroautos, Drohnen, Roboter, Smart Grids, also kluge Netze, Batteriespeicher, KI-Infrastruktur. Wer sie nicht beherrscht, muss die Zukunft importieren. China hat sich in den letzten Jahrzehnten genau dort positioniert. 3/4 der weltweiten Batterieproduktion, 90% der Magnete für Elektromotoren, Marktführer bei Solar, Wind, Netzinfrastruktur, bei E-Autos und Drohnen. Und die USA haben genau, wie du sagst, das Gegenteil gemacht. Sie haben ihre Rolle als größter Öl- und Gasproduzent ausgebaut. Sie LNG-Exporte, Kohle, Kernenergie, Rückbau der Förderinstrumente für Solar-, Wind- und Speicherprojekte. Erneuerbare Energien sind ein Bestandteil des Kulturkampfes und nicht der Wettbewerbsfähigkeit. Unter dem Strich wahrscheinlich, wenn man es böse formuliert, China baut die Fabriken der Zukunft und die USA liefert den Brennstoff der Vergangenheit.
Das heißt aber auch, dass die USA auf kurzfristige Vorteile setzen im Moment und China eher langfristig sehr strategisch denkt. Was heißt denn das für die Wettbewerbsfähigkeit der USA? Diese Schieflage, worum geht es denn da?
Ich glaube, die Schieflage wird geopolitisch deswegen so relevant, weil es zu sehr, sehr unterschiedlichen Angeboten gegenüber der unterschiedlichen Angeboten der beiden größten Volkswirtschaften der Welt an die Schwellen- und Entwicklungsländer kommt. Und diese Angebotslage wird geopolitische Allianzen in der Zukunft mitbestimmen. Washington verkauft Energieträger des 20. Jahrhunderts, Flugzeuge und Agrarprodukte, Peking liefert die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Für Schwellenländer, die also jetzt planen müssen, wie sie ihr Energiesystem in den nächsten 20, 30, 40 Jahren gestalten, ist das attraktiv. Sie werden unabhängiger von volatilen Ölimporten, sie können dezentralisieren und sie können vor allem ihre Versorgungsnetze schneller aufbauen. Chinesische Exporte im Bereich erneuerbarer Energien sind bei Weitem höher oder größer, voluminöser als der Wert der amerikanischen Öl- und Gasexporte. Alles hat einen Preis, das natürlich auch selber Risiken, Abhängigkeit von chinesischen Technologien, geringe Chancen, eigene Industrien aufzubauen. Aber viele nehmen das in Kauf, weil es halt billiger und schneller geht.
Ist nicht ein extrem hoher Preis? Das chinesische Wertesystem ist ein völlig völlig anderes als unser westliches Wertesystem, ja. Produziert wird zu völlig anderen Bedingungen.
Ja, das ist ein sehr hoher Preis, aber was ist die Alternative? Die USA können nicht liefern, die Europäer sind zu teuer und wollen häufig die universellen Werte auch noch mitverkaufen. Und der Prozess hat begonnen. Und was ihn vielleicht auch sozusagen ein bisschen noch gefährlicher macht, er wird schleichend zum geopolitischen Risiko, weil diese Staaten müssen ja nicht Sicherheitsallianzen mit den USA jetzt aufkündigen. Die können jetzt chinesische Elektroinfrastruktur integrieren, so Stück für Stück, ein bisschen hier, ein bisschen dort, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und in Summe entsteht eine Welt, in der immer mehr Energie, Mobilität und Industrie auf chinesischer Technik laufen. Das ist gefährlich, weil das verschärft Peking globalen Einfluss, der unter anderen Umständen kaum erreichbar gewesen wäre und der mit Sicherheit zu Spannungen und Konfliktpotenzial führt.
Es geht ja auch um den Wettbewerb um künstliche Intelligenz. Da geht es nicht mehr um die besten Modelle, wer kann es am besten, sondern auch um Energie, den enormen Energiebedarf, den künstliche Intelligenz braucht. Wenn die USA da jetzt auf fossile Energie setzen, was bedeutet das denn?
Ich sage es nur einmal, damit es alle verstehen, die neue Welt läuft auf Strom, nicht? Also, und nicht auf Gas und nicht auf Öl. China produziert heute bereits zweimal so viel Elektrizität wie die USA und baut diesen Vorsprung jährlich aus. Das Problem ist, dass Amerika in einer Phase der raschen Elektrifizierung, vornehmlich getrieben von den KI-Rechenzentren, mit einem überlasteten und veralteten Stromnetz kämpft. Neue Kapazitäten auf Basis von Gas oder Atomenergie haben mehrjährige Vorlaufzeiten. Die Lieferzeiten für eine Gasturbine liegen im Augenblick bei 3-4 Jahren. Solarfarmen, Batteriespeicherprojekte sind mit 18 Monaten Vorlaufzeit schnelle Lösungen, aber sie sind politisch blockiert. Und der zweite Punkt, KI wird erst dann strategisch relevant und wirtschaftlich relevant, wenn sie in Hardware eingebettet ist, also wenn sie in autonomen Fahrzeugen drinnen ist, in Drohnen, in Industriemotoren. Und das sind genau die Bereiche, auf die sich die Chinesen mit diesem Electric Stack, mit dieser Technologiekette konzentriert haben. Die USA setzen darauf, dass derjenige gewinnt, der die besten, schönsten Sprachmodelle baut. Die China setzt mehr oder weniger auf good enough künstliche Intelligenz, große Stückzahl, Open Source, eng verzahnt mit dieser heimischen Elektrotechnik-Basis. Wenn sich herausstellt, dass die Märkte und vornehmlich die militärisch-industriellen Bereiche, Abnehmer in der Welt das lieber haben, ja, dann werden die Amerikaner draufkommen, dass sie zwar den Schönheitswettbewerb um das beste Modell gewonnen haben, aber dass sie den Wettlauf um die ökonomische, um die industrielle und um die geopolitische Macht der künstlichen Intelligenz vielleicht verloren haben.
China wird ein Thema bleiben, das sich durchzieht. Ich möchte aber jetzt auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Das Militärmanöver gegen Venezuela, das Donald Trump Anfang dieses Jahres geführt hat, zeigt ja ganz klar, was die Amerikaner wollen. Die westliche Hemisphäre gehört uns. Es hat sich niemand wirklich sehr dagegen gewehrt. Kein anderes Land in Mittelamerika, in Zentralamerika hat laut protestiert, ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich. Kannst du das ein bisschen einordnen?
Ja, neu ist es ja nicht wirklich. Nicht? Also es ist nur die Rückkehr, die offene und offen ausgesprochene Rückkehr zu dem, was die Amerikaner im ausgehenden 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert ununterbrochen getan haben. Nicht? Also Militärintervention, Umsturz, Besetzung, wirtschaftlicher Druck. Es hat dann natürlich, solange Amerika der Hüter der regelbasierten Ordnung war, der Schäferhund der Welt, ne, hat es einmal so eine Phase gegeben, da ist das leiser betrieben worden. Es hat zwar nicht völlig aufgehört, aber war nicht so merkbar. Und Donald Trump geht das halt wieder lautstark um aktive Gestaltung. Die USA bestimmen, was politisch und wirtschaftlich in der Region zu laufen hat, wer mit wem befreundet sein darf und sind bereit, das mit militärischer und wirtschaftlicher Gewalt durchzusetzen. Es hat sich ja schon 2025 das Muster herausgebildet, Panama, Kanal, Drohungen gegen Kolumbien und Mexiko, Sanktionen gegen Nicaragua und Kuba und Unterstützung für die Freunde in El Salvador und in Argentinien.
Drogen waren auch ein vorgeschobenes Motiv, aber tatsächlich ein vorgeschobenes Motiv. Was die Amerikaner aber in den letzten Jahrzehnten immer als Motiv genannt haben, war Demokratie. Und darum geht es ja wohl auch nicht.
Ja, ich glaube, darum ist es ihnen am wenigsten gegangen. Venezuela war das Schaufenster, wenn man so will, dieser Don-Roe-Doktrin. Nicht? Also Regime-Change ohne Bodeneinsatz oder mit ganz wenig, mit Spezialoperation. Ein bisschen so die Botschaft in den Hinterhof hinein, fürchtet euch, nach diesem Rezept können wir woanders auch kochen, wenn wir wollen. Es gibt einen Aspekt, der gern übersehen wird. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. Viermal so große Ölreserven wie die USA und fast alles davon ist Schweröl. Die USA sind der größte Ölproduzent der Welt, aber sie fördern vornehmlich super leichtes Schieferöl, das durch Fracking gewonnen wird. Blöderweise sind die amerikanischen Raffinerien gebaut worden, wie das Öl aus Kalifornien und aus Venezuela kam, und sind ausgelegt auf die Verarbeitung von Schweröl. Deswegen, obwohl die Amerikaner so wahnsinnig viel produzieren, importieren sie auch sehr viel. Fast alles von dem, was sie importieren, ist Schweröl. Jetzt gibt es aber nur drei Lieferländer für Schweröl, nämlich Kanada, Russland und Venezuela. Und das hieß, dass Amerika bei einem großen Teil seiner Energieweiterverarbeitung zu 100% von Kanada abhängig war. Das musste man wohl reparieren.
Ne? Jetzt ist ja Venezuela nicht das einzige Land, dem Donald Trump gedroht hat. Kuba, du hast das schon erwähnt, Kuba ist abhängig vom Erdöl aus Venezuela. Kolumbien, Mexiko, was geschieht dort?
Ich glaube, in Kuba werden bald die Lichter ausgehen. Nicht? Also,
Zum Teil.
Wobei die Frage ungeklärt bleibt, was denn die Amerikaner mit einem Failed State, 90 Meilen vor der Küste von Florida, der Immigrations- und Sicherheitsprobleme in die amerikanische Innenpolitik hineinspülen wird, tun werden. Kolumbien ist eigentlich der Schlüsselpartner. Das ist die Belastungsprobe. Kolumbien ist entscheidend für die Drogenbekämpfung. Kolumbien ist auch entscheidend für das Management der Venezuela-Krise, weil die ist ja nicht vorüber. Da hat man der Schlange vielleicht den Kopf abgeschlagen, aber nur einen von vielen. Wenn natürlich ein US-Präsident beginnt, seinen Amtskollegen zu öffentlich vorzuführen und zu diskreditieren und zu sanktionieren, dann erhöht das vielleicht kurzfristig den Druck auf die Kolumbianer, aber ich glaube, mittelfristig entstehen einfach nationale antiamerikanische Reflexe, das Vertrauen wird erschüttert und gerade diese Sicherheitskooperation, die in der Drogenperspektive für Amerika so wichtig ist, die könnte darunter leiden. Mexiko ist die Nahtstelle zu Lateinamerika. Mexiko ist eine völlig andere Dimension. Da geht es tief verbunden mit den USA über ein Freihandelsabkommen, zentral für Lieferketten, zentral für Migration, zentral für Sicherheit. Es funktioniert, solange die Amerikaner die Souveränität der Mexikaner akzeptieren oder respektieren, sobald sie darüber nachzudenken beginnen, dass sie das vielleicht nicht tun können, weil die Kartelle dann doch einen direkten militärischen Angriff verdienen würden. Ich glaube, dann wird diese Grundlage eines ohnehin fragilen Verhältnisses in Frage gestellt mit vielen, vielen gefährlichen Konsequenzen.
Ich möchte aber auch da das Thema China hineinbringen. Ich sehe da schon eine Strategie der USA dahinter. China hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten still und leise festgesetzt in Lateinamerika, in Mittelamerika auch. Bestes Beispiel Panama. Donald Trump hat Panama gedroht. Panama ist gegen die chinesischen Unternehmen in Panama vorgegangen. Donald Trump war dann wieder ruhig und hat nichts mehr zu Panama, zumindest schon seit einiger Zeit nichts mehr zu Panama gesagt. China, das ist ja überhaupt der große Gegner, der große Rivale der USA und die ganze Außenpolitik Amerikas ist eigentlich gegen China gerichtet.
Ja, dem ist sachlich nichts hinzuzufügen. Das Einzige, was man, glaube ich, berücksichtigen muss, ist, dass wenn die Amerikaner das durchziehen, was sie in Venezuela begonnen haben, dann könnte sich sozusagen eine Doktrin, die darauf ausgerichtet ist, den Griff auf diese Region zu festigen, als ins Gegenteil verkehren, nämlich den lösen, weil China ist ja schon seit langem der Haupthandelspartner Südamerikas. Und je mehr die Amerikaner über Zölle, über Sanktionen, über Visahebel versuchen, Einfluss zu nehmen, desto mehr werden die Regierungen in dieser Region das Gefühl haben, es wäre nicht schlecht, wenn wir woanders hinlehnen könnten, wenn wir ein Gegengewicht schaffen könnten zu diesem amerikanischen Druck. Und wie bei der Energieproblematik verschiebt sich das schleichend. Ein bisschen Hafen hier, ein bisschen Infrastruktur dort, ein bisschen Telekommunikationsnetz links, ein bisschen Daten-Digital-Plattform rechts oben. Und irgendwann wird das zunehmend von China geprägt, weil ich glaube, die Grundposition Amerikas, dass es so etwas wie eine Exklusivität im Hinterhof gibt, die ist eine Fiktion. Washington versucht, diese Hemisphäre mit Druck zu kontrollieren, dann wird es immer mehr Einflussmöglichkeiten, dann werden immer mehr Tore aufgehen und der Profiteur von dieser Öffnung ist mit wahrscheinlich vor allem China.
Und was heißt das für Unternehmen?
Für Firmen heißt das, wobei die Region ja durchaus ein Hoffnungsmarkt für Österreich, für die österreichische Exportindustrie gilt und dass solcher auch gerade in letzter Zeit immer wieder gehandelt wurde. Genau das, was sie nicht mögen. Ne? Erhöhte politische Volatilität, mehr Sicherheitsrisiken, unsichere Handelswege und vornehmlich die Notwendigkeit, zwischen zwei einflussreichen Akteuren, nämlich den USA und den Chinesen, zu lavieren bei ihren Geschäftsentscheidungen.
Kommen wir zum Thema Europa. Europa hat im Moment sehr viel mit sich selbst zu tun. Da gibt es einerseits den Ukraine-Krieg, den Hybridkrieg, den Russland führt. Andererseits haben wir in Europa erkannt, dass wir jahrzehntelang uns auf die Sicherheit, auf Amerika als Sicherheitspartner verstanden haben. Wir müssen unsere eigenen Strukturen wieder aufbauen. Wir sind gerade dabei, wir rüsten nach, wir investieren in Militär, in Technologien. Aber was mir fehlt dabei ist das große Ganze, die Vision, die Strategie, die Europa meiner Meinung nach nicht hat. Du hast von einem Zerfall der Mitte in europäischen Ländern gesprochen, ganz am Anfang. Was hast du damit gemeint und warum siehst du das als große Gefahr?
Ich glaube, dieser Zerfall der Mitte ist genau der Grund, warum diese Vision, die uns beiden abgeht, nicht formuliert werden kann oder nicht entstehen kann. Wir sehen überall das gleiche Muster, wenn wir nach Europa schauen. Schwächer werdende politische Mitte, starke Ränder, viel Frust dazwischen. Und das ist eine Entwicklung, die schon seit langem läuft. Was wir dabei aber sehen, ist, dass sie in den drei wichtigsten europäischen Ländern, in Großbritannien, in Frankreich und in Deutschland, gleichzeitig schlagend werden könnte. Alle starten in das Jahr 2026 mit schwachen, unpopulären Regierungen, alle bedrängt von links, von rechts und von einer amerikanischen Regierung, die ein fragmentiertes Europa bevorzugt und EU-skeptische Populisten unterstützt. Im Vereinigten Königreich bricht das klassische Zwei-Parteien-System auseinander. In Frankreich ist unregierbar. Neuwahlen können übermorgen stattfinden. Und in Deutschland treibt der Aufstieg der AfD die Brandmauer der Union an ihre Belastungsgrenze. Jede Annäherung der CDU an die AfD auch auf Landes- oder wahrscheinlich Gemeindeebene könnte die Koalition in Berlin sprengen. Dahinter stehen, oder die Treiber sind in allen drei Ländern gleich und offensichtlich auch ähnlich unheilbar, nämlich Migration, stagnierende Lebensstandards, Deindustrialisierung, wachsender Graben zwischen urbanen Eliten und dem Rest und der jungen Generation, die sich überhaupt völlig unverstanden fühlt. Gemeinsam in allen Fällen, man hat das Gefühl, dass die Mitte ihr politisches Überleben verwaltet, statt politisch zu gestalten und Visionen zu entwickeln. Und darüber können auch Sonntagsreden und Absichtserklärungen nicht wirklich hinwegtäuschen.
Was heißt denn diese schwache Mitte, diese geschwächte Mitte für die Handlungsfähigkeit Europas?
Ich glaube, das kann man in drei Themen unterscheiden. Wirtschaftlich heißt es, die Wachstumstreiber Großbritannien, Frankreich und Deutschland werden selber zur Belastung der europäischen Konjunktur. In London und Paris steigen die Schulden, ohne dass es politische Kraft gäbe, Strukturreformen zu beginnen. In Berlin lähmen die Koalitionskonflikte jede Weichenstellung. Auf der EU-Ebene erodiert die Handlungsfähigkeit wahrscheinlich am sichtbarsten, weil wenn es keine abgestimmte Führung aus Paris und aus Berlin gibt, dann heißt das erschwerte Konsensbildung, komplizierte Gestaltung von Handelspolitik, Industrie, Budgetpolitik, Finanzplanung. Ich bin neugierig, was, wie der EU-Haushalt der nächste zusammengeschustert werden wird. Und hohe Brisanz hat diese Erosionsbewegung natürlich für die Ukraine, weil für 2026 dürfte die Unterstützung der Europäer noch stehen, aber jede Destabilisierung in einem der drei Kernstaaten, also Neuwahlen in Frankreich oder ein Koalitionsbruch in Deutschland, würde den politischen Willen und die fiskalische Fähigkeit schwächen, Geld, Waffen und politische Rückendeckung ausreichend zur Verfügung zu stellen. Damit entsteht natürlich eine gefährliche Lücke. Die Amerikaner sind weg, die Europäer sind schwach und die Russen sind gierig. Und das dürfte sozusagen ihren Appetit auf eine zusätzliche Schwächung dieses Europas durch Hybridkrieg und durch Druck weiter erhöhen. Keine gute Nachricht für Firmen, weil selbst im europäischen Umfeld muss man in Zukunft damit rechnen, dass politische Instabilität, regulatorische Unsicherheit und geopolitischer Druck zum Normalzustand und nicht zum Ausreißer werden.
Kommen wir zur Geoökonomie. Die USA sehen gerade oder wir sehen gerade in den USA einen Schwenk in der Wirtschaftspolitik, der mit einer freien Marktwirtschaft nicht mehr sehr viel zu tun hat. Protektionismus, das sehen wir nicht nur in den USA, das sehen wir auch an anderen Orten. Du hast von einem amerikanischen Staatskapitalismus gesprochen. Was ist anders an dem und was macht das mit dem Rest der Welt?
Der Unterschied ist, dass man sozusagen nicht mehr mit Abschottung oder Förderung einzelner Sektoren arbeitet, sondern mit einem personalisierten, transaktionalen System, das das Verhältnis von Wirtschaft und Staat grundlegend verschiebt. Biden hat zum Beispiel noch verfolgt diese Politik Small Yard High Fence. Also ich suche mir strategisch wichtige Bereiche aus, die Halbleiter, die grünen Technologien, die schütze ich stark und fördere und den Rest überlasse ich dem freien Spiel, den freien Marktkräften. Trump löst diese Grenze auf. Entscheidend ist nicht mehr, ob ein Sektor strategisch zählt, sondern ob ein Unternehmen politisch brauchbar ist und die Nähe des Präsidenten sucht. Daraus entsteht eine Art Kapitalismus, in der die Administration Gewinner und Verlierer bestimmt über Zölle, über Beteiligungen, über Deals, über die Auslegung von dem, was nationale Sicherheit ist. Das tropft so langsam in die Volkswirtschaft hinein. Für viele Unternehmen ist es noch Business as usual, aber es gibt einen wachsenden Kreis von Firmen, die verstehen, wer nicht mitspielt, läuft Gefahr, regulatorisch und kommerziell benachteiligt zu werden. Und das verändert sozusagen das Anreizsystem einer Volkswirtschaft und damit die gesamte Funktionsweise.
Was heißt denn das konkret, dieser amerikanische Staatskapitalismus, wie du es nennst. Was heißt das im Inland und was heißt das in der Außenwirtschaft?
Also im Inland ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Regierung hat eine 10%ige Staatsbeteiligung an Intel. Die sind jetzt der größte Einzelaktionär. Bei US Steel hat die Administration einen Golden Share, die ein Vetorecht für strategische Entscheidungen garantiert. Das Verteidigungsministerium hält 15% der Eigentumsrechte an MP Materials, das ist der größte Hersteller von seltenen Erden, also der größte und einzige Hersteller von seltenen Erden in den USA. Nvidia und AMD dürfen nach China liefern, müssen aber 25% ihrer Umsätze als eine Art Exportsteuer abliefern. Pfizer akzeptiert niedrige Preise im Gegenzug für Zollentlastungen und Standortvorteile. Und das zieht Unternehmen in einen Lobbywettbewerb, der A, Geld kostet und sie von dem ablenkt, was sie eigentlich wirklich tun sollten. Und außenpolitisch genau dieselbe Logik. Japan stellt einen 500-Milliarden-Topf bereit, aus dem sich Trump persönlich bedienen kann. Die Golfstaaten erhalten Zugang zu hochwertigen KI-Chips nach großen Investitionen und Immobiliendeals im persönlichen Umfeld von Trump. Die Ukraine unterschreibt ein Rohstoffabkommen. Katar bekommt NATO-ähnliche Sicherheitsgarantien, nachdem sie dem König ein goldenes Flugzeug, ein Flugzeug geschenkt haben. Marktzugang, Sicherheitsgarantien, politische Rückendeckung werden Verhandlungsmasse und damit werden sie unberechenbar.
Es wird sicher sehr viel Gold im Flugzeug drin sein. Jetzt könnte man aber trotzdem sagen, Wirtschaft geht es eigentlich ganz gut. Wachstum ist da, Arbeitslosigkeit ist mehr oder weniger im Bereich der akzeptabel ist. Den Börsen geht es gut, alles im grünen Bereich. Warum ist das dann eine Gefahr, die bis zu österreichischen Unternehmen reicht?
Du hast völlig recht. Kurzfristig schaut das auch durchaus beeindruckend aus. Aber es gibt wirkliche Pferdefüße dabei. Bei Produktivität und bei Kapitalallokation. Kapital fließt jetzt nicht mehr in die innovativen Firmen, sondern es fließt in die politisch begünstigten Akteure. Unternehmer, Unternehmensführungskräfte investieren mehr Energie und Geld in politische Netzwerke als in das, was man Operational Excellence nennen würde. Staatliche Beteiligungen, goldene Anteile schützen im Wesentlichen Platzhirsche und behindern den Wettbewerb oder behindern Mitbewerber beim Markteintritt. Und das schwächt die Dinge, die die Amerikaner zu den Überfliegern gemacht haben. Wettbewerb, Effizienz und Innovationskraft. Das zweite Problem ist die Rechtssicherheit. Viele dieser amerikanischen Deals oder der Deals der Administration mit den amerikanischen Unternehmen bewegen sich juristisch am Rande des Möglichen. Umsatzbeteiligungen, die wie Exportsteuern wirken und. Und je mehr zentrale Wirtschaftsentscheidungen von der Laune des Präsidenten abhängen, desto weniger Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit hat die Amerikaner so wahnsinnig stark gemacht im Verhältnis zu autoritären Systemen, im Verhältnis zu anderen, weil deswegen haben zum Beispiel die institutionellen Investoren die Pensionsfonds dort investiert. Wenn das nicht mehr als gegeben angenommen wird, könnte sich das auch ändern. Und dann ist es strategisch natürlich eine schwierige Geschichte, weil wenn kurzfristiger Gewinn langfristige Sicherheitsinteressen überlagert, wenn immer sicherheitspolitische Instrumente sozusagen abtauschen oder abkaufen kann, wenn Sicherheit verhandelbar wird, dann wollen alle über alles verhandeln.
Dann sind wir aber eigentlich schon wieder beim Thema China. China war lange, lange Zeit der Wachstumsmotor der Welt. China hat auch im Wettbewerb mit den USA Zähne gezeigt. Du sprichst aber trotzdem oder hast gesprochen ganz zu Anfang von einer Deflationsfalle mit negativen Folgen für den Rest der Welt, also China damit eine der Problemzonen der Welt. Worum geht es da und in welche Falle kann man da hineinfallen?
Also im Kern geht es darum, dass China seit Jahren in einer Mischung aus Immobiliencrash, Überkapazitäten und Nachfrageflaute festhängt und die chinesische Führung diese Schieflage nicht wirklich korrigieren will oder korrigiert, weil andere Ziele Vorrang haben. Seit 4,5 Jahren fallen die Immobilienpreise. Für viele Haushalte ist Wohnungseigentum das Einzige, was sie haben. Wenn das wichtigste Asset dann Wert verliert, dann kaufe ich nichts mehr, dann schaue ich nichts mehr an, dann schiebe ich alles nach hinten. Peking versucht, dieses Konsumloch mit Investitionen in Batterien, E-Autos, Solarpaneele und zu füllen. Und die neuen Fabriken sollen wie früher der Bau Arbeitsplätze schaffen und Wachstum bringen. Aber die Rechte und geht nicht auf. Die Binnennachfrage ist nicht groß genug. Es entstehen Überkapazitäten, zu viele Anbieter, zu wenig Nachfrage, sinkende Preise, sinkende Margen und das ist diese Deflationsfalle. Und makroökonomisch dreht sich in China damit eine Spirale nach unten. Fallende Preise, mehr als ein Viertel der börsennotierten Firmen schreiben Verluste. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die wie bei uns das Rückgrat der Beschäftigung sind, kürzen Löhne und Neuanstellungen, Pro-Kopf-Einkommen stagnieren, die Konsumneigung sinkt weiter und das Finanzsystem ist in einer Schuldenkrise. Xi Jinping hätte die Mittel gegenzusteuern. Er hat sich nur entschieden, das nicht zu tun. Weil stattdessen priorisiert er bis zum Parteitag 2027 die Stabilisierung seiner eigenen Machtbasis. Ne? Soziale Disziplin, Wachstum soll aus Investitionen kommen und nicht aus dekadenter Konsumsucht. Ne?
Aber ist das nicht auch politisch sehr riskant, wenn man damit die Unzufriedenheit der Bevölkerung in Kauf nimmt?
Ja. Das ist eine gute Frage und die Antwort ist ja, wobei das Risiko weniger im offenen Aufstand liegt als im stillen Rückzug. Also es trifft vornehmlich natürlich diese Situation, die junge Generation, prekäre Jobs, lying flat, weniger arbeiten, weniger konsumieren, keine Familien, keine Häuser. Für die Partei ist das gefährlich, weil die Bereitschaft sinkt, den chinesischen Traum mitzutragen. Nicht? Und wenn sich dieses Misstrauen weiter in die Gesellschaft hineinfrisst, dann frisst es sich natürlich auch in die Basis der Herrschaft der Communist Party of China. Ne?
Du hast angedeutet, dass die Deflationsfalle, wie du sie nennst, auch nach außen wirkt, nicht nur in China selbst. Was ist damit gemeint?
Die innere Schieflage bedeutet nach außen einen Exportschub. Wenn die Nachfrage schwach ist, versuchen die Chinesen, Überkapazitäten auf den Rest der Welt, auf die Weltmärkte zu drücken. Der Handelsbilanzüberschuss ist seit der Immobilienkrise massiv gestiegen. Die Exporte sind massiv gestiegen, die Importe stagnieren. Auf den Exportmärkten, also auf den Weltmärkten, hast du noch mehr billige chinesische Autos, noch mehr billige Solarpaneele, noch mehr billige Batterien, Stahl, Chemie, Maschinen. Handelspartner, deren eigene Exportwirtschaften ja von den amerikanischen Zöllen behindert werden, bekommen billige Produkte, verlieren aber ihre eigenen industriellen Kapazitäten. Die EU regiert mit Anti-Dumping-Verfahren, alle versuchen sich gegen die Chinesen zu wehren, aber alternative Lieferketten sind extrem schwierig aufzubauen. Und China und Peking versucht natürlich, Abhängigkeiten zu nützen, um zu verhindern, dass diese Entkoppelung stattfindet und selbst kritische, China-kritische Staaten dazu zu bewegen oder zumindest dazu zu bringen, weiter Kunden zu bleiben.
Kommen wir langsam zum Schluss. Staatskapitalismus in Amerika, Zölle, wie immer sie letzten Endes dann aussehen werden, Exportschübe aus China, ein Europa, das sich sicherheitspolitisch neu aufstellt, eine Welt mit enormen Unsicherheiten, die wir da erleben, stellt sich die existenzielle Frage, was ist mit Europa?
Ich glaube, Europa ist in Gefahr. Und um dieser Gefahr zu begegnen, müssen wir einmal vor allem, glaube ich, der Wirklichkeit ins Auge sehen. Tatsache ist, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt ihre Probleme in eine fragile und geschwächte Weltwirtschaft hinein exportieren. Beide deiner letzten Interviewpartner waren sich einig, Europa muss Wohlstandsverzicht lernen, um militärisch nachzurüsten, um strategisch autark zu werden. Und das, wenn ich da hinzufügen darf, unter erschwerten Bedingungen, weil ja diese Störfaktoren und geopolitischen Risiken ja schon ohnehin massiv auf Wachstum und Wohlstand drücken. Es wäre also wirklich umso wichtiger, uns auf unsere bestehende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sozusagen zu besinnen, uns daran zu erinnern, dass auch Wirtschaftskraft und industrielle Leistungsfähigkeit entscheidend für geopolitischen Spielraum, für Machtprojektion nach außen sein können. Und dazu müssen wir einfach die strukturellen Voraussetzungen schaffen. Ein paar Beispiele. Endlich Binnenmarkt, nicht? Also endgültiges Aus für alle diese regulatorische Zersplitterung, eine Kapitalunion, eine übergreifende Innovationsförderung, die uns ermöglicht, vielversprechende Projekte in die industrielle Umsetzung zu führen oder gemeinsame Beschaffung und gemeinsam genutzte Infrastruktur bei Themen wie Wasserstoff oder Halbleiter oder KI-Computing. Wir können in vielen spielentscheidenden Bereichen, KI-Applikationen in der Industrie, im Energiesektor, grüne Industriepolitik, hat Europa mit Geld, Technologie und einem riesigen Binnenmarkt alle möglichen Hebel und Trümpfe in der Hand. Wir werden militärisch noch Jahre brauchen, bis wir sozusagen zu den Supermärkten aufschließen. Aber wirtschaftlich könnten wir Weltmarkt übermorgen. Wir müssten das nur trauen. Ne?
Wir haben ganz viel über Probleme gesprochen. Wir haben aber auch einige große Probleme hier ausgespart. Wir haben nicht über den Iran gesprochen. Wir haben nicht über den Nahen und Mittleren Osten gesprochen. Wir haben nicht über Rohstoffe, die immer wichtiger werden, und Rohstoffknappheit gesprochen. Eine Abschlussfrage. Bleibst du trotzdem optimistisch?
Es bleibt einem nichts anderes übrig, als trotzdem optimistisch zu bleiben, glaube ich. Seit Menschengedenken oszilliert die Welt zwischen Chaos und Anarchie und fragilen Friedensordnungen. Und das Chaos hat die Langzeitpunktewertung gewonnen. Solange wir uns an die Unordnung gewöhnen und nicht Energien auf die Wiederherstellung eines Status quo ante verschwenden, glaube ich, besteht Hoffnung, dass wir es daheben. Wir wissen genau, was wir tun müssen. dass jedes deiner Gespräche der vergangenen Monate hat genau das gezeigt. Wir brauchen eine Stärkung des Binnenmarktes, eine rasche Vertiefung der politischen Integration, wir brauchen einen radikalen Umbau der Sicherheitspolitik und der Verteidigungspolitik, und jetzt sage ich etwas dazu, was vielleicht nicht sehr populär klingt, das muss münden am Ende des Tages in eine nukleare europäische Abschreckungskomponente und eine gemeinsame militärische Führung, die nicht nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktionieren kann, weil nur dann besteht eine Chance, dass wir zumindest mittel- und längerfristig in diese neue Dominanzstruktur der Welt, USA, China, Russland, Indien, aufrücken als gleichberechtigter Partner. Aber es heißt natürlich, dass wir einen weitgehenden Neubau des europäischen Projektes andenken müssen. Natürlich wirken Fliehkräfte auf diesen Neubau. Ne? Fast überall sind die Nationalpopulisten, die Rattenfänger unterwegs, die mit ihren Heilsversprechen eine zukünftige Rückkehr zur guten alten Zeit versprechen. Und es muss der Vernunft gelingen, glaube ich, die Deutungshoheit über diese Zukunftsängste von Menschen zurückzugewinnen. Wenn es uns gelingt, Menschen begreiflich zu machen, dass ohne Panikmache begreiflich zu machen, dass wir in Zukunft zwar in globaler Unordnung leben werden, in Unsicherheit, mit Feindschaften, mit Bedrohungen, mit weniger Wohlstand, aber dass wir trotzdem nicht zum Untergang verurteilt sind, dann könnte unter Umständen die Zugehörigkeit zu einer Weltmacht und Schutzmacht Europa politisch attraktiv und herstellbar werden. Also im Klartext, wenn wir uns vor den richtigen Dingen fürchten, ausreichend fürchten, dann könnte der Neustart gelingen. Und ich glaube, heute haben wir viel dazu beigetragen.
Also zum Schluss doch noch ein positiver oder halbwegs positiver Schlusssatz. Danke, Christian Kessler.
Vielen Dank.
Und danke auch Ihnen, liebes Publikum, dass Sie dieses Mal dabei waren. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken zur Folge mit uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf den Austausch. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch gleich jetzt diesen Kanal, um keine Lookout-Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.